Hallo und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
Und ich bin Friedrich und wir begrüßen hier heute noch als Gast Simon.
Hallo.
Über Simon hört er auch später noch ein bisschen mehr, deshalb glaube ich, lassen wir jetzt die Vorstellung mal kurz weg. Herzlich willkommen zur vierten Folge. Heute mal nicht aus unserem NOC, sondern aus unserem Büro in der Hochschulstraße. Ich weiß nicht, ob man es hört. Keine Straßenbahn, dafür
quietschende Stühle,
ja, wahrscheinlich. Das tut uns schon mal leid, aber wir wurden leider von unserem zweiwöchentlichen Hackabend vertrieben aus dem NOC. Aber das soll uns nicht aufhalten. Genau, legen wir mal los. Kurze Rückschau, es kam zur letzten Sendung noch ein Kommentar rein. Da wurden wir gefragt, ob wir das DN42 kennen, hat Andreas gefragt. Da hatte ich auch schon drauf geantwortet, aber das Thema wollte ich hier auch noch kurz anschneiden. Wer das nicht kennt, das ist eine Art virtuelles Netzwerk, könnte man sagen. Ein Internet im Internet, wo sich Leute über verschiedene Tunneltechnologien zusammenschließen, um halt einen eigenen Netzbereich zu haben, in dem sie intern kommunizieren können. Ganz coole Sache, weil man da drin halt auch mit Technologien experimentieren kann, auf die man so normalerweise nicht gerade Zugriff hat, von seinem normalen Hausanschluss aus oder so, zum Beispiel BGP oder anderes. Das war bei uns auch schon mal kurz Thema, weil wir mal überlegt hatten, uns mit einem C3D2 hier in Dresden zu verbinden. Das ist hier unser lokaler Chaos Computer Club Erfa. Sollte daraus nochmal was werden. Leider ist das mit der Sichtstrecke für Funk alles ein bisschen schlecht hier im Elbtal, aber sollte daraus nochmal werden, ist das auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Thema für uns. Ansonsten, ja, ich werde es im Auge behalten, aber konkret geplant ist da meines Wissens erstmal nichts.
Haben wir denn schon mit der lokalen Chaos Computer Club Gruppe irgendwie Kontakt?
Ja, die hatten schon mal bei uns angefragt und dann hatten wir das halt mal kurz in Erwägung gezogen. Ich war da auch mal bei denen im Zentralwerk, deren HQ. Aber das ist halt leider genau auf der anderen Seite von Dresden, vom Campus und den meisten Wohnheimen und so, dass ich da noch keine günstige Sichtachse oder so gefunden habe. Ich denke, Funkstrecke wäre da so das Günstigste, was man machen könnte. Ja, muss man nochmal schauen. Ich war letztens mal im Rosenwerk, das ist so ein Makerspace hier in Dresden. Die sind auch daran interessiert, ihre Netzsituation zu verbessern und liegen so auf halbem Weg zwischen uns, also zwischen den meisten Wohnheimen und dem Zentralwerk. Vielleicht lässt sich da was basteln, aber es ist noch ganz, ganz frühe Planungsphase, wenn überhaupt. Genau, das kurz dazu. Ansonsten, ja, viel mehr gab es leider nicht. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und so. Genau.
Okay, dann kommen wir jetzt schon zu den AG-Themen, denn letzte Woche hatten wir wieder Vollversammlung und haben einen neuen Vorstand gewählt. Und jetzt kommt Simon ins Spiel.
Genau, ich bin nämlich als stellvertretender Vorsitzender gewählt worden. Friedrich ist jetzt wieder unser Vorsitzender geworden und ich bin jetzt auch ganz neu im Vorstand, habe es vorher noch gar nicht gemacht. Ich habe mich bisher immer relativ gut aus Verwaltungstätigkeiten rausgehalten. Ich glaube, das geht vielen auch in der AG so, dass wir halt gerne irgendwie Technik machen und dann irgendwie Verwaltung gerne mal irgendwie abgeschoben wird oder man sich schnell wegduckt. Aber hin und wieder muss man halt auch ein bisschen was übernehmen und ein paar Leute müssen es halt machen, damit der Laden läuft. Genau, und jetzt bin ich halt ganz frisch als Vorstand dabei und interessiere mich halt vor allem auch irgendwie für das Thema, wie gibt man Wissen auch weiter an die nächste Generation, die kommt, wie gibt man auch die Verantwortung weiter. Denn eins der Probleme, das ich so sehe, ist, dass halt jetzt da die AG immer zentraler wird und die Systeme, die wir betreuen, größer werden, es schwieriger wird, die Nachfolge zu regeln. Früher war es so, dass man halt irgendwie in einzelnen Wohnheimen Systeme hatte und wenn da halt irgendwie der Neue dran war und da mal gebastelt hat und was ausgefallen ist, dann hat das vielleicht halt irgendwie das Wohnheim und das Nachbargebäude betroffen. Heute ist es dann oft irgendwie schon so, dass dann 3000 Leute kein Netz mehr haben, wenn man da halt ganz groben Scheiß baut. Deswegen wächst dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Ehrfurcht, wenn man da Sachen anfasst.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man angehen sollte. Genau, wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Das heißt, es sind nur zwei Leute aus dem alten Vorstand auch im neuen gelandet, Willi und ich. Deshalb sollten wir uns natürlich auch an der Stelle, würde ich mich gerne noch von den alten Mitgliedern verabschieden und bedanken. Insbesondere Laura, die uns leider verlässt.
Ja, ich bin jetzt kein Vorstandsmitglied mehr, da ich langsam doch mal mein Studium auf die Reihe bekommen möchte. So besser spät als nie. Aber ich persönlich finde, ich habe eine gute Legislatur hinterlassen, weil wir jetzt nicht mehr nur noch eine Frau, sondern schon zwei Frauen im Vorstand haben.
Das ist richtig. Genau, da hoffe ich mal, dass wir dann vielleicht auch öfter noch mehr Gäste einladen können. Schauen wir mal. Genau, ansonsten haben wir in der Vollversammlung noch ein paar Satzungs- und Ordnungsänderungen besprochen und zum Teil auch beschlossen. Das ist alles nicht überragend spannend, glaube ich. Kann man alles nachlesen, sobald wir die Dokumente dazu und so auch fertig haben und der Stura unsere Satzung abgesegnet hat, veröffentlichen wir das auch alles. Wir haben noch einen Nachtragshaushalt beschlossen, weil wir diverse Sachen umstellen mussten in unserer Buchhaltung unter anderem, aber auch sich unsere finanzielle Situation ein bisschen geändert hat. Aber das sind alles so Zahlenspiele, die braucht man hier, glaube ich, nicht durchkauen. Genau, ansonsten war es relativ unaufregende Vollversammlung, glaube ich. Da hatten wir schon deutlich kontroversere. Genau, was mich sehr gefreut hat, war, dass wir waren, glaube ich, 34 oder noch mehr aktive Mitglieder, die da waren von 62. Das war echt mal eine sehr gute Quote. Hoffe ich mal, dass das so bleibt.
Ja, ja. Eine gute Beteiligung.
Brauchen wir langsam irgendwie einen größeren Saal im Nock.
Auf jeden
Passen
Fall.
Passen nicht mehr alle rein.
Anbauen. Wir eskalieren einfach noch, weil nach oben besorgen sie noch ein größeres Büro.
Nein,
mit Tonstudio.
Wir haben ja schon Erfahrung mit dem Abtragen von Wänden. Also
und Verlegen von Fußböden, Streichen von Türrahmen und Wänden.
Oder Livestream ins Nebenzimmer.
Oder so. Oder wir mieten einfach den Audimax, dann haben wir das Problem nicht mehr.
Das auf jeden Fall.
Genau. Ja, so viel zur Vollversammlung, denke ich. Protokoll folgt. Genau, bleiben wir ein bisschen in dem Themenkomplex Vorstandsarbeit und was wir so und Finanzen. Wir haben nämlich den Ende März, zumindest Felix und ich haben den Ende des März relativ eifrig damit zugebracht, Fördermittelanträge zu schreiben für verschiedene Projekte, die wir uns vorgenommen haben und wo wir uns halt mal umschauen wollten, wo man nicht sonst so Geld herbekommen kann, um sowas zu realisieren. Und zwar haben wir da Fördermittelanträge gestellt bei der Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden. Das ist halt hier so eine Fördergesellschaft, die sich um die Studien- und Lehrbedingungen insbesondere bemüht, sehr viele Stipendien ausschreibt für internationales Engagement von Studierenden und sowas. Da gab es halt eine Ausschreibung, wo wir uns dachten, da passen wir dazu mit manchen Projekten. Da ging es um die nachhaltige Förderung von Studienbedingungen im Prinzip. Und da hatten wir zwei Ideen dazu. Das eine ist, dass wir das Studierendenhaus Tusculum, ich weiß nicht, ob man das, kennt man das so als Student?
Ich hatte tatsächlich noch nicht davon gehört.
Okay, dann erzähle ich ein bisschen was davon. Hatte ich jetzt auch über das Studentenwerk erst relativ viel mit zu tun. Das Studierendenhaus Tusculum ist so das Gebäude, mit dem das Studentenwerk Dresden seine kulturellen Belange gegenüber den Studenten wahrnimmt. Da gibt es ganz viele Probenräume für studentische Bands und Einzelkünstler. Sowas geht ja im Wohnheim eher nicht so gut zum Beispiel meistens. Gibt Veranstaltungsräume, die man mieten kann, wo auch regelmäßig verschiedene studentische Gruppierungen hinkommen, der Chöre und Tanzensemble und solche Sachen treffen sich da regelmäßig. Und das steht halt den Studenten kostengünstig bis kostenlos zur Verfügung, wird über die Semesterbeiträge halt finanziert. Genau, wird also vielfältig genutzt. Und wir haben uns überlegt, weil das halt jetzt seit neuestem auch als Objekt in unserer Verantwortung als Studentennetz tatsächlich liegt, dass man da auch mal WLAN ausrollen könnte. Aus den Uni-Gebäuden ist man das ja eigentlich gewöhnt, dass man überall EduWarm hat. Dieses akademische Netzwerk, bei dem ganz viele Institutionen kooperieren, um ihre Authentifizierungsbasen auszutauschen. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Und genau das, wie auch unser eigenes Netz, würden wir halt da auch gerne anbieten können. Es war noch relativ aufregend, weil da die bauliche Koordinierung leider ein bisschen zu spät kam und wir jetzt gucken müssen, wo so Kabel hinführen und wo nicht, was man da vielleicht noch für Hacks einbauen muss, damit das alles gut funktioniert, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Haben leider bis jetzt noch keine Rückmeldung, wie das aussieht.
Gab es für das Haus eigentlich auch eine WLAN-Vermessung, also eine, wie die Ausleuchtung aussieht, oder?
Nee, gibt es an der Stelle nicht, ist aber, denke ich, relativ, also haben wir, also zum einen würde es nicht wirklich skalieren, weil es ist halt wirklich ein sehr kleines Objekt, wenn du da anfängst mit einer ordentlichen Vermessung, gibst du mehr Geld für die Vermessung aus, als du jemals an APs reinhängen könntest.
Ja. Okay.
Wir haben ohnehin nur eine sehr begrenzte Anzahl von möglichen Stellplätzen, also haben wir uns das an der Stelle gespart. Das ist auch relativ klar, also es gibt halt so ein Kellergeschoss, da musst du halt quasi die Räume, die du erreichen willst, auch direkt was reinhängen, weil Keller. Und das Gebäude darüber hat einen sehr schönen, ein Lichthof oder wie nennt man sowas, sodass man da relativ flexibel ist, denke ich, in der Ausleuchtung.
Das sind, glaube ich, auch die Wände nicht ganz so dick wie in den meisten Wohnheimen.
Genau, nee, das ist kein Stahlbeton, das ist nicht so kritisch. Kein Stahlbeton mit abgehangenem Metallgeflecht darunter, das uns an anderen Orten Probleme bereitet. Ja, sehr gute Überleitung. Genau, weil wo gibt es Stahlbeton mit abgehangenen Metalldecken darunter? Nämlich im internationalen Gästehaus des Studentenwerks. Und das ist halt das andere Objekt, auf das wir uns da quasi mit Fördermitteln beworben haben.
Da gibt es auch immer viele Anfragen von den Bewohnern nach WLAN, weil natürlich jetzt nicht unbedingt jeder, der da mal ein paar Tage übernachtet, das mit dem LAN-Kabel machen, weil sie einfach nur mit dem Handy mobil Internet haben möchte, bitte auch gar keinen Laptop dabei hat.
Genau, und da lohnt es sich ja erst recht nicht, sich irgendwie einen WLAN-Router für die Zeit anzuschaffen, beziehungsweise wenn man nur 4 Tage hier ist, schafft man es ja einfach gar nicht in der Zeit, wäre ja auch Quatsch.
Ja, man ist doch irgendwie einfach heute gewohnt, dass wenn man irgendwie in ein Hotel geht oder
genau,
in die Jugendherberge, dass da einfach WLAN gibt.
Ist ja eher Hotelbetrieb als klassisches WLAN und dementsprechend sind da die Anforderungen auch ein bisschen anders. Genau, das wollen wir aber natürlich dann nicht irgendwie zulasten unserer Mitglieder finanzieren, sondern halt aus anderen Quellen. Deshalb haben wir da den Antrag gestellt und arbeiten auch intensiv mit dem Studentenwerk zusammen, dass wir das auch da realisieren können. Da wird es auch baulich nochmal relativ aufregend, weil sowas muss natürlich unter Beachtung von Brandschutz und Statik alles passieren. Da müssen eine Menge Kabel gezogen werden. Da evaluieren wir gerade die Möglichkeiten zusammen mit dem Studentenwerk, die es da so gibt, wie man das irgendwie kosteneffizient hinbekommt und trotzdem eine gute Leistung bringen kann. Genau, das hat mich zumindest auf jeden Fall im März noch ganz gut beschäftigt, als da noch ein paar Begehungen und so gab und natürlich dann auch irgendwann die Deadline immer näher kam, wie das so ist. Ja.
Und genau. Es stehen doch auch noch Fördermittelanträge am Studentenwerk aus, oder?
Genau, also das Das Tusculum-Projekt hoffen wir halt komplett über die GFF finanzieren zu können, weil das relativ übersichtlich ist. Das IGH ist ja so ein 16-, 17-stöckiges Hochhaus auch. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer und das werden wir nur mit Unterstützung des Studentenwerks stemmen können. Das ist da an der Stelle von der GFF halt nur eine Teilfinanzierung, aber ich fand es trotzdem eine gute Idee. Das ist einfach, ist halt eine Möglichkeit, das ohnehin unterfinanzierte Studentenwerk zu entlasten an der Stelle. Wenn es da jemanden gibt, der Geld dafür geben möchte, die Studienbedingungen zu verbessern, was es ja da offensichtlich, denke ich, sehr direkt bringt, dachte ich mir, ist das eine gute Sache, wenn das Studentenwerk da entlastet wird. Die müssen ohnehin immer sehen, wo sie bleiben. Die semi-regelmäßigen Mieterhöhungen kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, die im Wohnheim wohnen, ist es halt ohnehin schon knapp. Genau.
Gibt es irgendeine Abschätzung, bis wann man denn mit Absage oder Zusage von der GFF rechnen kann?
Ich weiß jetzt noch nichts. Die sind nur leider unglücklicherweise genau Anfang des Monats, haben die das Gebäude gewechselt aus dem Rektorat in dieses Verwaltungsgebäude unten an der Strehner Straße. Ich vermute mal, damit werden die noch ein ganzes Stück beschäftigt sein, wie das halt so ist. Alles einmal einpacken und wieder auspacken und dann auch alles wiederfinden und so, kann ich mir vorstellen, dass es die ein bisschen in Atem hält erstmal.
So.
Genau. Das war auf jeden Fall so ein Projekt, das noch den vor und dem Semesterbeginn uns ein bisschen in Atem gehalten hat. Ja. Gut.
Okay, dann gab es ja jetzt, also nicht jetzt, aber kürzlich großen Skandal um Facebook.
Ja, ich fand es ein bisschen ironisch, weil in unserer letzten Folge wurde ja Facebook recht großzügig gelobt, ob
der Möglichkeiten, sich mit unseren Nutzern auszutauschen.
Genau, also es bietet ja eine unheimliche Öffentlichkeit und das ist ja auch so der Sog, den man da hat. Und dann so gefühlt, ich weiß nicht, so gefühlt eine Woche, nachdem wir diese Folge aufgenommen und veröffentlicht hatten, brach dann mal wieder so ein richtiger Shitstorm los mit dieser Facebook-Cambridge-Analytica-Geschichte, wo halt, da werden immer so unterschiedliche Zahlen durcheinander geworfen, aber es waren auf jeden Fall irgendwie mehrere Dutzend Millionen Profildaten, die oft sagt man ja irgendwie missbraucht wurden oder so, aber im Endeffekt wurden sie ja eigentlich nur für das Geschäftsmodell, das die halt haben, benutzt.
Ja, ich glaube, am Ende waren es 80 Millionen.
Ja, da gab es halt diesen Multiplikatoreffekt, dadurch, dass halt die Freunde der Betroffenen mit betroffen waren. Deshalb gibt es da immer mal unterschiedliche Zahlen. Wurde auch vielfältig auch in anderen Podcasts schon viel besprochen. Ich will das jetzt auch gar nicht nochmal alles aufwirbeln, aber genau, ich fand es halt ein bisschen interessantes Timing da an unserer Stelle, weil das war jetzt auch so ein Thema, zu dem wir nicht unbedingt noch gekommen sind, da ein bisschen reflektierter gerade über solche Social-Media-Kanäle zu sprechen. Und da hatte ich mal überlegt, also so historisch war es halt so, dass es doch auf relativ vielen Wohnheims-Webseiten und so oft auch irgendeine Möglichkeit des Austausches gab. Also ganz oft habe ich noch gesehen, als so Sachen noch im Betrieb waren, so Shoutboxes, wo halt Bewohner einfach mal schnell reinschreiben konnten, irgendwie hier, ich habe kein Warmwasser mehr oder das, naja gut, das Internet ist kaputt, konnte man zu der Zeit meistens eher dann nicht mehr reinschreiben, weil es noch nicht so verbreitet war mit mobilen Daten. Aber das hat halt merklich zurückgegangen, denke ich.
Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so aktiv in irgendwelchen Wohnheimsgruppen. Aber in denen, die ich noch bin, sehe ich schon ab und zu irgendwie sowas so, ja, deine Wäsche aus der Waschmaschine oder hier steht jemand falsch oder dies und das, so ein
das Alltagsleben. Du meinst jetzt die Facebook-Wohnheimgruppen.
Ja.
Ich meine tatsächlich lokal betriebene
Ach so.
Infrastruktur, Foren, Shoutboxes, sowas gab es halt auf den lokalen Wohnheims-Webseiten durchaus noch.
Oha.
Das
wusste ich gar nicht.
Es ist cool, aber es ist halt alles relativ. Also Facebook hat es sehr bequem gemacht, Sachen einzureichen und Sachen zu verwalten und haben halt damit jetzt ein riesen Monopol darauf, wo du hingehst und können halt, naja, wenn du so eine eigene Facebook-Seite hast, dann bietet dir Facebook auch mal an, hier, Reichweite, gib uns Geld und wir bewerben dich. Und jetzt, wo sie halt diese Monopolstellung eingenommen haben, spielen sie das halt natürlich auch total aus und wollen damit Geld machen. Und da alle bei Facebook sind, kommst du auch nicht drum herum, deinen Kram bei Facebook zu bewerben, weil, ne, sonst hast du halt keine Reichweite. Und diese dezentralen Webseiten sind halt einfach dadurch abgelöst worden und betreibt halt deswegen heute keiner mehr.
Ja, ich sehe das ja bei uns auch, also als Studentennetz kommen wir gar nicht drumherum im Prinzip auch, also schlecht drumherum auf Facebook vertreten zu sein, zumindest um mitzulesen, was so vor sich geht, halt gerade in diesen Wohnheimsgruppen und auch wenn wir halt sowas wie jetzt mit der Beitragserhöhung halt wirklich effektiv an die Leute ranbringen wollen, ist das immer noch ein wichtiges Tool, wobei ich letzten Statistiken gesehen habe, dass eigentlich in der für uns relevanten Alterskohorte die Nutzung von Facebook tatsächlich rapide zurückgeht.
Das ist halt
also
cool.
Die sind auf dem Weg auf unter 50%, was halt so überhaupt nicht mehr so mit der gefühlten Marktdurchdringung dann übereinstimmt, finde ich.
Vielleicht müssen wir uns jetzt dafür eine Instagram-Seite zulegen.
Ja, das ist tatsächlich Instagram, Snapchat ist wohl.
Ja, wobei die Plattformen nicht so sehr auf Informationsaustausch ausgelegt sind.
Hast du ganz andere Probleme. Aber ich habe das gemerkt, auch selbst bei Facebook selbst hast du schon reine Textposts funktionieren ganz schlecht. Eigentlich musst du immer irgendwie ein Bild dabei haben oder so. Und dann kannst du auch schon fast zu Instagram gehen. Naja.
Das, muss man die Aufmerksamkeitsökonomie gewinnen, dass man auch irgendwie wahrgenommen wird.
Nee, aber was mir halt auch aufgefallen ist auf jeden Fall, also wenn wir jetzt einfach nur einen Post schalten auf unserer Facebook-Seite, dann erreichen wir halt meistens noch so, wenn es hochkommt, 50% der Leute, die uns folgen, tatsächlich auf der Seite. Was ja halt dieser Algorithmus ist und überall hast du dann ganz groß den Booste jetzt diesen Post für nur 4 Euro Button überall auf diesen Admin-Seiten. Insofern ist es halt irgendwo auch gar nicht so effizient für uns, wie man es vielleicht so denken könnte. Und da hatte ich halt eher überlegt, tatsächlich mal, ob man das so als Experiment nicht tatsächlich mal wieder versuchen könnte, gerade wenn halt die Facebook-Nutzung zurückgeht, das vielleicht doch wieder irgendwie bei uns anzusiedeln. Ich meine, quasi jeder Wohnheimsbewohner hat bei uns seinen Account und es wäre ganz, also es könnte mir vorstellen, dass das für so eine lokalisierte Community halt tatsächlich noch funktioniert.
Aber ich meine, dann muss man halt auch den Schritt tun und irgendwie regelmäßig da vorbeischauen und Leute, die vielleicht schon dafür auf Facebook sind dann, also würde ich vermuten, vielleicht zu bequem, dann auch noch sich woanders ihre Informationen herzuholen.
Ja, das ist halt immer der Netzwerkeffekt.
Ja.
Ja. Naja.
Es ist auf jeden Fall schwierig, sowas am Anfang aufzubauen und die kritische Masse zu erreichen, dass Leute auch regelmäßig wiederkommen und gucken und das mal irgendwie ins Rollen zu kriegen, ist halt das unglaublich Schwierige. Wenn man sowas am Laufen hat, dann muss man es eigentlich nur hin und wieder mal ein bisschen mit Content füttern und dann geht's weiter, aber halt das Anschieben ist unglaublich schwierig. Wir hatten mal zu meiner Schulzeit Portal für die Schule, für die Schüler, wo man sich austauschen konnte und es war halt unglaublich schwierig, das irgendwie ins Rollen zu kriegen. Es ist dann leider auch irgendwann eingegangen, aber ja.
Ja, dass es kein Selbstläufer ist, ist natürlich völlig klar. Aber ich suche halt auch mal so ein bisschen nach Ideen, was man so halt an Services auf unserer Infrastruktur denn noch so anbieten könnte, was halt für unsere Mitglieder auch wirklich irgendwie interessant ist und was bringt. Und ich meine, es gab ja dann auch diesen Delete Facebook Hashtag, der rumging, wenn Leute halt irgendwie Interesse haben, da dann auch loszukommen, muss man ja halt irgendwie auch Alternativen anbieten.
Na, ich finde, das Hauptproblem daran ist immer irgendwie, ich habe zu viele Leute, die auch nur auf Facebook sind, die man auch nur darüber erreicht. Das ist so, man will den Kontakt zu diesen Menschen nicht verlieren. Und das ist das, wo Facebook halt den Finger drauf hat.
Ja. Naja, gut. Jedenfalls, ich fand dieses Timing ein bisschen interessant, habe das dann auch noch ein bisschen verfolgt mit den Hearings im vom Senat von Mark Zuckerberg. Schon ganz interessant, sich das mal anzugucken, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen.
Das habe ich leider noch nicht getan. Ich kann mir auch irgendwie nicht so gut vorstellen, was sie da so für Fragen gestellt haben.
Ja, inhaltlich fand ich das relativ uninteressant tatsächlich an meisten Stellen, weil es halt oft auch einfach
die Senatoren haben keine Ahnung.
Du weißt auch, was an Fragen kommt und du weißt auch, was an Antworten eigentlich kommt, weil es halt so
vorher abgesprochen
ist. Es ist halt so Lawyer-Speak die ganze Zeit irgendwie so halt super unverfänglich und
immer so, ja, tut uns leid, kommt nicht wieder vor, ne?
Genau. Die konkreten Sachen, die damals so halt zu diesen Daten Lecks oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte, die waren halt jetzt auch schon technisch nicht mehr akut, deshalb war das, ja, aber ja, ich fand eher das Brimborium und das
der Aufzug.
Ja, und wie sowas so abläuft und so und welches ja, Machtgefälle sich da so abspielt und so, fand ich ganz interessant.
Wobei das Geschäftsmodell von Facebook ja immer noch genau dasselbe ist. Was jetzt passiert ist, dass eine externe Firma diese Profile erstellt hat, aber an sich macht Facebook das ja jeden Tag, um uns Werbung zu verkaufen.
Ja, ja.
Also die würde es auch gestört haben, dass es eine externe Firma gemacht hat, weil das ist ja, ne, ihren Ding und das verkaufen sie. Deswegen, dass es externe Firmen kriegen, werden sie wahrscheinlich einstellen, aber naja, du kannst diese Profile ja trotzdem immer noch kaufen.
Also das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen so eine leichte Fehlwahrnehmung, habe ich das Gefühl. Also Facebook ist überhaupt nicht dran interessiert, deine Daten irgendwem zu geben oder das irgendwie in der Welt zu verteilen. Nee. Im Gegenteil, die sind ja tatsächlich zum Teil ziemlich weit vorne dabei technisch. Die bieten PGP-verschlüsselte Mails für dich an, damit auch dein Gmail nicht mitlesen kann, was auf Facebook in deinem Account passiert. Die bieten Facebook-Zugänge über Tor an, damit auch dein ISP und so im Zweifelsfall da nichts, also mal abgesehen, dass es ja ohnehin mit TLS nicht geht, aber das, also die sind da schon, passen da schon eigentlich ganz gut auf an der Stelle.
Ja, ich habe in der Uni eine Veranstaltung gemacht, die hieß Mining Facebook und es ging eigentlich darum, halt Daten aus einem sozialen Netzwerk rauszukratzen. Und das Erste, was uns gesagt wurde, ja, mach das nicht mit Facebook, denn Facebook ist relativ gut, das zu verhindern. Zumal das automatisierte Auslesen von Profilen, wenn man einfach nur über die Seite crawlt und versucht halt Profile abzugreifen, da sind die relativ gut drin, das zu verhindern. Deswegen wurde uns dann immer empfohlen, nehmt irgendwas anderes, sonst werdet ihr nicht genug Daten zusammenkriegen, um dann überhaupt irgendwas damit zu machen. Das ist tatsächlich auch eine Veranstaltung, wo es ja um sowas Ähnliches wie das von Cambridge Analytica ging. Es ging nämlich darum, dann halt mit diesen Daten irgendwie Machine Learning zu machen und zu gucken, was kann man über die Nutzer lernen, was sie zum Beispiel nicht angegeben haben.
Das geht ja genau in die Richtung. Ja, genau. Ja. Ist so. Ja, man muss sich ja auch mal in die eigene Nase fassen. Ich bin ja relativ aktiv auf Twitter. Auch generell ist es so eine Sphäre, mit der hier viele Studentennetzler irgendwie besser klarkommen, habe ich das Gefühl. Aber das hat halt irgendwie auch den Unterschied. Die handeln das ja auch mit der API ganz anders. Also Twitter ist ja sowas, was sich auch noch relativ gut, glaube ich, auswerten lässt an der Stelle, wenn man genug Tokens zusammenbekommt. Da wird ja dann immer ab und zu mal gesammelt für Projekte, damit die halt genug Abfragen stellen können. Aber bei Twitter weiß man halt im Vornherein, dass das irgendwie alles öffentlich ist und geht halt ganz anders damit um. Naja, gut, ich glaube, das
erschöpft das Thema.
Ja, man muss es als natürlich, also ich wollte es halt vor allem nochmal ein bisschen mit reinbringen, dass wir damit auch durchaus reflektiert umgehen und das auch was ist, was uns beschäftigt. Okay, haben ja schon viel jetzt über Privacy geredet und private Daten, und das, mit dem Thema geht es auch so ein bisschen weiter. Und zwar, wir haben ja hier schon relativ viel über DNS geredet, Domain Name,
Domain Name System, oder? Ich müsste jetzt auch erstmal nachgucken.
Ja, ich war jetzt nur aus dem Flow, ich war jetzt schon bei R und dachte, egal. Vor allem im Kontext mit dem Steam Cache, den wir anbieten, beziehungsweise ist die Hoffnung, das auch zu einem generellen HTTP-Cache ausbauen zu können, aber es kommt halt immer auf die CDNs an. Und da hatten wir auch schon mal, glaube ich, kurz angeschnitten, dass es ja vielleicht nicht ganz unkritisch ist, halt da einzugreifen und sozusagen ja gefälschte Einträge zu hinterlassen für Dienste, weshalb wir das ja auf so einer Opt-in-Basis betreiben. Großes Problem, was uns in letzter Zeit manchmal beschäftigt hat, ist auch, dass DNS-Resolver halt auch einfach inzwischen absolut unabdingbar sind dafür, dass man halt, ja, Happy Eyeballs hat, also dass das Internet funktioniert, TM, wie das die meisten Leute dann wahrnehmen, weil wenn die DNS-Resolver nicht antworten mit IP-Adressen für die Domains, die man eingetippt hat in seinem Browser, dann geht halt das Internet nicht.
Ja, das Domain Name System ist halt das Telefonbuch fürs Internet.
Genau. Also
wenn irgendeine URL aufgelöst werden muss auf einer IP, dann macht man das über DNS.
Gut, das wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen, ob wir das nochmal allgemein irgendwie erklären.
Genau. Also man tippt ja oben in seinen Browser irgendwie eine Adresse ein oder klickt auf einen Link, und damit der Rechner halt überhaupt erstmal rausfinden kann, mit wem im Internet er sich jetzt verbinden muss, das passiert halt alles über IP-Adressen, die jetzt aber rein numerisch nur dargestellt werden, fragt er halt erstmal so einen DNS-Resolver nach, was denn die Nummer zu diesem Namen ist, und kann dann die Verbindung aufbauen. Genau. Wenn man jetzt da ein bisschen mitgedacht hat, dann sieht man jetzt vielleicht auch schon die Krux an der Geschichte, nämlich man schickt natürlich damit alles, was man sich so im Internet anguckt, immer den Domainnamen, natürlich an diesen Server.
Unverschlüsselt vermutlich, oder?
Mit den Technologien, die heute noch verbreitet sind, passiert das komplett unverschlüsselt. Und auch ohne unbedingt irgendeine Form von Vertrauen zu dem Server aufzubauen. Das ist nochmal eine ganz andere Schlangengrube, sag ich mal. Es gibt technische Antworten auf das alles, darum soll es jetzt aber weniger gehen, sondern tatsächlich war es halt bei uns, was mir ein bisschen aufgefallen ist, in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen so, dass dann mal unsere DNS-Resolver nicht erreichbar sind, und die Leute, die dann halt ein bisschen technisch adapter sind, die stellen sich dann halt andere ein, nicht die wir verteilen, sondern halt ganz bekannt ist 8.8.8.8, das ist halt der von Google, den jeder benutzen kann prinzipiell. Genau, das ist dann halt so ein Quickfix gewesen in der Situation für die Leute, um halt, damit das Internet wieder funktioniert. Und viele stellen es dann aber auch nicht unbedingt zurück, weil, ja, funktioniert ja alles. Wenn dann bei uns die Server wieder angehen, merkt das ja auch keiner. Genau. Ist aber natürlich nicht ganz unproblematisch, weil, wie du schon genau richtig gesagt hast, landen damit alle meine Domain-Abfragen unverschlüsselt, gehen die durchs Netz und landen dann halt bei dem jeweiligen Anbieter. Da sind in letzter Zeit, das war so der Anlass für mich, weshalb ich das Thema jetzt nochmal aufgenommen habe, da sind jetzt in letzter Zeit auch nochmal ein paar neue dazugekommen. Vor einer ganzen Weile kam Quad9 dazu, die haben halt 9.9.9.9 als Adresse. Die schreiben sich neben Geschwindigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein paar Security-Features quasi haben die im Fokus, dass sie halt eine bestimmte, einfach Blacklists pflegen von Domains, die man einfach quasi gesperrt haben will, weil die ohnehin nur Phishing oder andere bösartige Inhalte verteilen.
Also quasi so mit dem Ziel Selbstschutz, also Schutz des Nutzers.
Genau,
vor
also
schädlichen Phishing-Seiten.
Genau, wenn du halt irgendwie eine E-Mail bekommst mit deutscherbank.de als Phishing-Seite, dann steht das halt, kann es halt prinzipiell deinen DNS-Resolver auf einer Blacklist haben, antwortet einfach nicht oder mit irgendeiner Bogus-Antwort auf diese Domain und dann kannst du das halt auch nicht im Browser öffnen und nicht deine Online-Banking-Zugangsdaten da eintippen. Genau, das ist halt so ein Schutzfeature. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ganz neu dazugekommen ist jetzt noch 1.1.1.1 von Cloudflare, interessanterweise. Cloudflare, wer es nicht kennt, ist ganz großer
Content Delivery Network. Also sie sorgen dafür, dass große Mengen an Daten im Hintergrund quasi ausgeteilt werden. Was man halt oft hat, ist zum Beispiel, dass man heute bei großen Webseiten hat, dass die nicht mehr irgendwie einen Server in irgendeinem Datencenter stehen haben, sondern die haben das halt verteilt und möglichst nah am Nutzer dran, weil je näher das Datencenter zum Nutzer ist, umso schneller ist die Abfrage, umso weniger Traffic musst du auch noch irgendwie über ein Unterseekabel buchsen. Und was die Content Delivery Networks anbieten, ist, dass man halt seine Website nimmt und die dann verteilt auf verschiedenen Datencenter rund um die Welt stehen hat. Und die dann immer möglichst vom nächsten Datencenter ausgeliefert werden. Das genau. Ist so.
Das ist so, was CDNs machen, was Cloudflare, würde ich sagen, so ein bisschen raushebt gegenüber den anderen Anbietern, die es so gibt, Akamai, Amazon, was auch immer, ist, dass sie halt wirklich insbesondere auch so DDoS-Protection anbieten. Also,
na, das machen die aber eigentlich alle. Also DDoS-Protection ist schon so ein Feature, was man sich von einem CDN auch wünscht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, damit sind sie halt groß geworden, dass du halt wirklich deine gesamte Website hinter deren Proxys hängst. Mhm. Die machen ja zum Teil dann, die machen ja dann sogar auch das gesamte TLS für dich. Und der Nutzer kennt es vielleicht noch am ehesten davon, dass es dann auch diese Fehlerseiten gibt, wo dann auch Cloudflare draufsteht, wo dann irgendwie diese Seite ist gerade nicht zu erreichen.
Ja,
versuch's später nochmal oder guck dir hier eine gecachte Variante an. Daher kennt man, glaube ich, Cloudflare noch auch als Endnutzer noch viel eher als jetzt Akamai oder sowas, was halt wirklich ganz weit im Hintergrund eher abläuft.
Ja, bei Cloudflare kriegt man halt öfter auch mal, dass man nochmal einen Capture eingeben muss, um auf die Website zu kommen, um zu zeigen, dass man gerade kein Roboter genau. ist.
Kein Bot.
Was man halt, das sieht man oft, wenn man zum Beispiel über das Tor-Netzwerk browst, weil
ja,
Cloudflare, sie mögen Tor deswegen nicht, weil halt viel Angriffstraffic drüber kommt, weil Leute halt nicht erwischt werden wollen.
Verständlicherweise, wenn man solche illegalen Sachen macht.
Genau. Aber es hat halt, betrifft dann halt auch die ganzen legitimen Nutzer, die über Tor browsen, deswegen.
Genau. Also diese Schutzfeatures stehen halt bei Cloudflare so in meiner Wahrnehmung schon noch so ein bisschen im Vordergrund, wie eben das mit den Captures. Da stehen sie ja auch echt regelmäßig in der Kritik, wenn sie da mal wieder irgendwie ihre Sachen anziehen und so, weil es natürlich auch alle automatisierten Nutzungen und so, von denen ja aber das Web auch ganz stark lebt, natürlich mit sowas unmöglich machen. Genau, das war Tor. Und und die haben sich jetzt überlegt, dass sie da auch noch einen DNS-Resolver anbieten wollen. Und halt unter der Adresse 1.1.1.1. Dazu kann man alleine auch noch mal ein bisschen was erzählen. Machen wir vielleicht später noch. Allein über diese Adresse und den Netzblock dahinter und so. Auch sehr interessant, sie bieten auch deren Webseite, unter der sie das so erklären, was sie da machen, ist tatsächlich auch unter https://1.1.1.1 zu erreichen. mit gültigem Zertifikat für diesen Namen. Fand ich auch ganz interessant. Hatte ich so naiv, ohne jetzt wirklich drüber nachgedacht zu haben, nicht so auf dem Schirm, dass das, dass man sowas machen kann. Sieht man auf jeden Fall, also habe ich in der freien Wildbahn auf jeden Fall noch nie vorher gesehen. Genau.
Also quasi so mit speziellen Nutzer, also endnutzerfreundlicher, wenn man das auch so einfach erreichen kann.
Ja, das mit der Domain ist jetzt wirklich nur so ein Schmankerl. Also sie haben halt keine Domain, sondern sie haben halt ein Zertifikat für ihre IP.
Ja, macht man halt, glaube ich, normalerweise nicht, wenn man die IP auch mal wechselt und das dann irgendwie praktischer ist, dann einfach den Namen zu zertifizieren.
Ja, auf jeden Fall. Wie auch immer, das ist wirklich nur ein Schmankerl, das sieht ja jetzt der Normalnutzer auch gar nicht, dass es eine besondere Art von Adresse ist. Also okay. Er merkt vielleicht, dass hinten nicht .com dran steht oder so und wundert sich kurz, aber es funktioniert ja alles. Also darum geht es weniger. Ich glaube, also deren Selling Point in meiner Wahrnehmung ist einerseits Geschwindigkeit. Die setzen halt auf das Cloudflare CDN auf, was halt auch riesig ist und dementsprechend dicht sind sie halt an allen möglichen Anwendern. Wobei man bei DNS auch noch andere Sachen natürlich optimieren muss, damit es flutscht. Genau, also Geschwindigkeit war auf jeden Fall deren Verkaufsargument, sage ich jetzt mal so. Da haben sie auch überzeugende Zahlen so geliefert. Ich habe das jetzt nicht ernsthaft nachgeprüft. Ich meine, mit Ping allein ist halt so ein DNS-Query nicht adäquat nachgebildet, aber Roundtrip-Times sind auf jeden Fall gut und auch die Queries, die ich gesehen habe, gingen auch schnell, also so ist es nicht. Und das andere ist halt, dass sie halt auch so eine Privacy-Versprechung dazu machen.
Was genau versprechen die da? Ich habe auch nur davon gehört und...
Na, wir werden niemals nichts loggen und schon gar nicht weitergeben.
Also so. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß es irgendwie, dass sie innerhalb von 24, also dass sie irgendwie nichts auf Disk schreiben und alles innerhalb von 24 Stunden immer löschen.
Hm. Okay, ja, das klingt plausibel, weil ein bisschen vorhalten, wenn man in so einer Lastanwendung vielleicht doch noch was. Aber genau, also sie versprechen auf jeden Fall, da nichts weiterzugeben. Ja, davon kann man natürlich ich bin mir relativ sicher, es ist eine amerikanische Firma, kann man sich natürlich wieder zu denken, was man möchte oder nicht, wie viel da drauf dann am Ende des Tages wirklich zu geben ist. Was ich hier an der Stelle einfach mal, also weil wir sind halt in einer speziellen Situation, also bei vielen Leuten ist es halt so, dass sie ja auch irgendeinen kommerziellen Internetprovider haben, der im Zweifelsfall auch seine ganz eigenen Interessen daran hat, diese Daten im Zweifelsfall von seinen Resolvern irgendwie auszuwerten. Deshalb, also zum Beispiel kennt man das ja vielleicht von der Telekom, falls ihr irgendwie mal auf Heimaturlaub wart und dann am Telekom-Anschluss hängt, dann ist es ja bei der Telekom per Default, glaube ich, nach wie vor so eingestellt, dass wenn man eine Domain eintippt, die halt irgendwie einen Tippfehler hat und deshalb nicht auflöst, dass man dann auf so eine komische Suchmaschinen-Empfehlungsseite umgelenkt wird.
Ja, stimmt.
Was mich immer tierisch aufgeregt hat. Und man kann es aber abstellen, habe ich inzwischen gelernt. Keine Ahnung wo, aber man kann es wohl abstellen. Ja, da kann man natürlich verstehen, wenn die Leute auf sowas nicht so Bock haben. Im Zweifelsfall sind die Sachen dann auch noch langsam. Ja, ich wollte einfach, was?
Zu dem Telekom-Ding wollte ich noch sagen, die Telekom sperrt ja auch zum Teil zum Beispiel Mail-Server auf den Routern, die sie verteilen.
Auf den Plasto-Routern, ja, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Ist mir nämlich auch dadurch aufgefallen, dass wenn ich zu Hause sitze, ich nicht über den TU Dresden-Server Mails verschicken kann.
Ist bei mir auch so.
Und dann, ja, also man kann die einfach in die Liste eintragen. Ich tunnel dann meistens erstmal ins TU-Netz und dann verschicke ich dann Mails.
Ja.
Geht halt schneller.
Ja, meine Mitbewohnerin hat auch, ist auch fleißige Telekom-Kundin und da sie ihr, mit, ihr Internet mit umgezogen hat, muss ich auch immer meine Mails über mobile Daten verschicken, wenn ich zu Hause bin.
Ja. Also du kannst es, meine ich, im Router einstellen, dass die, dass dem Mail-Server auch vertraut wird und dann sollte es wieder gehen.
Vielleicht kann ich das mal eventuell irgendwann tun, aber...
Ja, da ist irgendwie eine Whitelist hinterlegt, glaube ich, ne, über der man SMTP sprechen darf oder so. Ja, da bin ich immer ganz froh über unsere Policy, alles geht, solange es nicht irgendwie bösartig ist. Naja, genau, also da passiert halt komischer Kram, Provider versuchen einem dann irgendwas unterzuschieben darüber. Kann ich durchaus verstehen, dass man da nicht so Lust drauf hat, aber bei uns ist es halt hier im Studentennetz eine andere Situation, würde ich sagen. Und zwar ist es ja bei uns auch wirklich so, dass, dass halt die Resolver stehen ja halt im Zweifelsfall wirklich nur ein paar Gebäude weiter. Also halt in der Fundstraße 9 und in der Fritz-Löffler-Straße 12. Sodass das halt auch unter diesen Sicherheitsaspekten, dass es halt unverschlüsselt durchs Netz geht, ich das bei uns eigentlich ziemlich ein Quatsch finde, da das irgendwohin zu schicken, erstmal bis nach Frankfurt, wo ja dann meistens diese Server stehen von den größeren Anbietern, um da dann seine DNS-Abfragen zu stellen. Unsere Server sind halt auch zwei Größenordnungen dichter dran an einem, sodass die Roundtrip-Time liegt halt bei um die bis eher unter einer Millisekunde. Das ist halt, da kann man sich geschwindigkeitstechnisch auf jeden Fall auch nicht beschweren auf der Ebene. Sodass ich da tatsächlich jetzt mal allen Mitgliedern wärmstens empfehlen möchte, von sowas abzusehen. Ich finde es halt eher, also man kann es schon machen, aber sollte sich die Implikationen irgendwie auch gut überlegen.
Ja. Ja, vielleicht mal, falls unserer wirklich ausgefallen ist, halt als Backup. Man kann auch, glaube ich, einen Secondary einstellen, der dann halt im Zweifel angefragt wird.
Ja, aber es gibt dann kann man halt immer noch den von der TU Dresden zum Beispiel benutzen. Die Adressen stehen auf deren Website, das ist irgendwie auch 141 30 11 oder irgendwie sowas, ist jetzt nicht mal schwierig zu merken. Oder 76 11, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie sowas.
So viel zu schwierig zu merken.
Ja, ist auf jeden Fall nicht unmöglich, da mal kurz nachzugucken und dann sowas einzutragen zum Beispiel. Beziehungsweise dann halt einfach bei Zeiten auch wieder zurückzustellen. Wir arbeiten daran, dass da die Redundanz auch noch besser wird bei unseren DNS-Resolvern. Das ist ja eigentlich eine Anwendung, die man jetzt relativ leicht replizieren kann. Genau. Das sollte hoffentlich nicht mehr so ein Problem sein. Genau. Ja, was ich vorhin noch angeschnitten hatte mit dieser interessanten Adresse 1111, der Mensch ist ja faul. Und wie man sich vielleicht denken kann, dieser Netzblock in den IPv4-Adressen war halt lange gar nicht vergeben und wurde dementsprechend viel missbraucht von Leuten, die sich dachten, 1111, das tippt sich gut, das kann man ja mal hier irgendwie eintragen und als irgendwie in meinem internen Netz als sonst was benutzen. Ich jetzt ja auch gar nicht breitreten, aber da gibt es auf jeden Fall, kann man da mal ein bisschen auch nachlesen, ganz interessante Geschichte, was die noch so alles machen mussten, um einfach diesen Address-Space überhaupt erstmal aufzuräumen und die mussten mit ganz vielen ISPs und auch Geräteherstellern zusammenarbeiten jetzt, um überhaupt erstmal für ich glaube inzwischen sind sie bei gut über 90% der weltweiter Verfügbarkeit für diese Adressen, aber ich glaube, als sie damit anfingen, witzigerweise war es ja auch noch am 1. April, wo alle erstmal so ich glaube, als sie damit anfingen und es überhaupt erstmal announced haben, waren sie, glaube ich, knapp über 70% oder so überhaupt nur weltweiter Verfügbarkeit, weil es halt so viele Geräte gab und Fehlkonfiguration, ja, was weiß ich, die halt diese Adressen dann im Endeffekt nicht ordentlich geroutet haben.
Naja, das wird ja auch mit den ganzen privaten Adressen so gemacht. Wenn die irgendwer sieht, dann schmeißt er die weg, weil das kann nicht sein, dass die geroutet werden. Die sind ja nicht frei verfügbar. Und wenn der Block einfach nicht vergeben war, dann kann ich verstehen, dass der auf der Blacklist stand.
Naja, es war eher andersrum, dass halt Leute sich gedacht haben, ist ja nicht vergeben, dann benutze ich das ja auch mal noch, als wäre es privater, reservierter Adressspace. Und
ja gut, das, ja.
Leute haben dann damit irgendwie ihre Captive Portals gebaut und sowas.
Ja.
Also es sollte...
Ihre was?
Also,
wenn du zum Beispiel, kennst du die Telekom-Hotspots?
Ja.
Wenn du da rein willst, dann kommst du ja nicht direkt ins Internet. Du hast dich angemeldet und dann zeigt der mittlerweile deinen Browser an, hier einmal anmelden.
Ja.
Und da, das, worauf du weitergeleitet wirst, das ist ein Captive Portal. Das wird tatsächlich auch oft, also, oder mittlerweile muss man es nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, Browser-APIs, mit denen man es macht, dass man halt irgendwie über DNS das zurechtlügt und dich erstmal auf dieses Captive Portal weiterleitet und dich das so lange gefangen hält, bis du die AGBs und deine Seele verkauft hast und dann darfst du ins Internet.
Und dein Erstgeborenes
ist das Kind. Bis auf das mit der AGB machen wir das ja tatsächlich auch genauso, wenn die Leute irgendwie ihre Traffic-Quota überschritten haben oder nicht bezahlt haben oder sowas, dann kommen die bei uns ja auch in so ein in unser Hades, in unser Unterweltennetz und werden da dann gefangen gehalten und kommen auch, wenn die Router das mitmachen, kriegen die dann da auch so eine Webseite angezeigt, auf der halt irgendwie steht, ah, es tut uns leid, du bist gesperrt.
Also ist Captive in Captive Portal sehr wörtlich zu verstehen.
Ja, das ist schon, ja, genau.
Wobei man da mal spannenderweise auch teilweise wieder mit rauskommt. Das ist, man kann zum Beispiel über DNS auch tunneln. Aber ja, geht jetzt ein bisschen zu weit. Das ist so eine beliebte Methode, um an Captive Portals dran vorbeizukommen. Da stellt man halt eine ganze Menge Anfragen ans DNS-System, die auf einen eigenen Server auflösen und über den tunnelt man dann.
Also vor allem auf einen eigenen Name-Server auflösen.
Genau.
Aber ich glaube, das geht jetzt ja,
eskaliert.
Sowas ist auch alles nicht perfekt. Bei uns ist es schon relativ wasserdicht. Legen da ja auch immer Wert drauf. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, genau, Captive Portals, Adressraum. Bei uns jedenfalls lebt das natürlich ordentlich, wie es sich gehört, in 10/8, also in dem offiziell für sowas, für private Nutzung reservierten Adressraum.
Und nicht in einem zufälligerweise gerade freien,
genau,
Space.
Da gibt es wohl auch viele, viele Geschichten aus der Kategorie, dass halt irgendwann in den grauen Uhrzeiten zum Teil sehr große Firmennetze mit einfach irgendwelchen Adressbereichen aufgebaut wurden und die bis heute noch daran kranken, dass dann da halt Teile des Internets einfach nicht erreichbar sind, weil die Adressen halt intern in Benutzung sind. Sollte man nicht machen. Ich hatte irgendwann auch mal so eine ganz fürchterliche VPN-Anwendung, die hat dann auch einfach irgendwelche Public-Address-Ranges für sich benutzt, für ihre internen Netze. Fürchterlich. Ja, sollte einem eine Lehre sein, sich an die ordentlichen Vergaberichtlinien zu halten, an die RFCs, die es dazu gibt. Und beim Stichwort RFCs könnten wir jetzt auch zum nächsten Thema wechseln.
Wenn du mir noch sagst, was RFC bedeutet.
RFC bedeutet Request for Comments.
Ah.
Und ist bezeichnet eine Kategorie von Schriftstücken, die von der Internet Engineering Task Force rausgegeben werden.
Heißt die wirklich so?
Die heißt wirklich so, ja. Die treffen sich dreimal im Jahr und das ist so die Standardisierungsvereinigung für die Internettechnologien, sage ich mal.
Wer ist das so? Also ich meine,
da kann man prinzipiell.
Ja, das sind die Leute, die da hingehen.
Genau.
Und die bestimmen dann einfach die neuen Standards fürs Netz oder
wie
funktioniert das?
Die stimmen halt drüber ab und es gibt in der Regel, glaube ich, mehrere Lesungen quasi von neuen Standards und da wird halt drüber abgestimmt und dann gibt es erstmal einen Draft von einem neuen Protokoll zum Beispiel. Wovon ich das kenne, ist zum Beispiel, dass jetzt komme ich gerade nicht drauf, Das Bundle-Protokoll. Das Bundle-Protokoll ist dafür designt, große Delays auszuhalten. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade irgendwie mit Satelliten reden möchte. Oder auch über eine Verbindung von Satelliten. Dann sehen die sich einmal eine Zeit lang nicht. Und dann muss man halt Daten sehr lang speichern. Und die herkömmlichen Internettechnologien sind halt nicht so gut dafür geeignet. Ja, auf jeden Fall, von diesem Protokoll gibt es ein Request for Comment, der halt als Draft ist und wo Leute das dann jetzt implementiert haben und mal ausprobiert haben, funktioniert das überhaupt, was wir uns da ausgedacht haben. Und dann treffen die sich halt auf dem nächsten Treffen und sagen, okay, ja, das hat funktioniert, das nicht. Und hier müssen wir mal nochmal gucken. Und dann ändert sich auch nochmal eine ganze Menge. Und ja, die großen Internetfirmen wie Amazon, Google, Facebook, die haben halt ein großes Interesse daran, auf diese Standards einzuwirken. Die sind halt einfach so groß, für die lohnt sich das. Zum Beispiel hat Google ja auch ein paar neue Protokolle einfach nur deswegen gemacht, damit sie halt weniger Last am Ende auf ihren Server haben, weil die effizienter sind. Ja, die sind einfach so groß, das lohnt sich für die.
Ja, okay.
Genau. Und die, also es gehen schon nicht irgendwelche Leute hin, sondern sehr viele sind halt von den Industriegrößen, werden dahin hingeschickt, die sich halt dann natürlich darum kümmern wollen, aus ureigenstem Interesse. Es sind aber auch zum Beispiel auch, also es sind da zum Teil auch NGOs vertreten, die sich dann halt für Privacy-Aspekte zum Beispiel auch einsetzen und sowas. Also sowas gibt's auch. Also da ist schon eine repräsentative Vertretung irgendwie der verschiedenen Interessengruppen in dem Kontext geachtet. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, also da wird schon verhindert, dass irgendwie, weiß ich nicht, da kann jetzt nicht irgendwie Facebook kommen irgendwie und alle Plätze aufkaufen und dann werden irgendwelche Protokolle verabschiedet, die irgendwie die totale Überwachung erlauben oder sowas. Das geht natürlich nicht.
Also gibt es da auch irgendjemanden, der das so organisiert, kontrolliert, oder ist das alles mehr so auf der gleichen demokratischen Ebene?
Also es funktioniert schon auf eine ziemlicher basisdemokratische Ebene. Das kann man zum Beispiel sehr gut an deren Abstimmungsmodus erkennen. Es ist ziemlich witzig. Das passiert nämlich durch Summen.
Das habe ich auch gehört.
Ja. In der Regel. Also du summst in einer Intensität, die deiner Zustimmung entspricht.
Was?
Und das, der Vorschlag, der dann das höchste Summlevel im Raum erreicht, wird dann halt verabschiedet. Also es ist schon sehr kollaborativ, sage ich mal, und denke ich,
ja, und von meiner Wahrnehmung. Halt, da treffen sich halt auch eher die Techniker und nicht die Manager.
Auf
und die Techniker
Fall.
Sind auch alle, ich sag mal, eher auf einer Wellenlänge, dass man halt versucht, eine ordentliche technische Basis für das Ganze zu bauen.
Ja. Okay. Wenn man darüber noch viel mehr lernen möchte, dann...
Ja, entschuldige, ich bin jetzt so abgedriftet, weil es gar nicht sehr faszinierend fand.
Ja,
es ist auch sehr faszinierend. Also.
Auf jeden Fall. Und deshalb dringende Podcast-Empfehlung an den Request for Commons Podcast, requestforcommons.de. Den höre ich schon so ziemlich seit Beginn, bin ein großer Freund. Die nehmen sich halt... tatsächlich einzelne RFCs halt vor, die halt...
Ja, oder eher RFCs, die auch zusammenhängen, also
genau,
nicht immer unbedingt einer, aber...
Kombinationen von RFCs, die halt bestimmte Themenkomplexe abbilden. Es geht halt auch um das Ganze drumherum, erzählen dann Menschen, die auch dabei sind, die noch viel mehr Ahnung haben, erzählen davon. Genau, da kann man sehr gut reinhören und mal ein bisschen Einblick darin bekommen, wie die einerseits die Historie ist dieser Standards, wie sich das so über die Zeiten entwickelt hat, wie das modern halt läuft. Also ja, bis jetzt waren sie noch ein bisschen da dran, so die Basics aufzuholen, aber ich sehe dem gespannt entgegen, wenn es dann mal ein bisschen spezieller wird. Genau.
Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, höre ich sehr gern. Ist allerdings sehr lang, also die einzelnen Folgen sind irgendwie so in der Regel 4 Stunden lang.
Ja, bei den Basics, als dann irgendwie halt also wenn man halt über IP-Routing redet oder so, das ist halt auch wirklich, das ist dann ja auch einmal alles. Insofern, ich mag auch lange Podcasts, insofern, das ist finde ich das voll vertretbar bei so einem Themenkomplex. Es gab auch schon speziellere Themen, die dann durchaus handlicher waren im Umfang. Genau, und konkret, ja, vorhin habe ich ja jetzt schon immer so mit IP-Adressen, IPv4-Adressen, Legacy-IP-Adressen um mich geworfen, als es um die DNS-Resolver geht. Die haben natürlich auch alle IPv6-Adressen. Und die letzte Folge von dem Request for Commons Podcast hat sich halt besonders mit mit IPv6 auseinandergesetzt. Das ist ja für uns hier im Studentennetz so ein bisschen so ein Stachel im Fleisch, weil einerseits vertrete ich immer so ein bisschen so den Anspruch gegen uns, dass wir halt als Forschungsnetz natürlich irgendwo schon vorne mit dabei sein wollen. Bei manchen Sachen gelingt uns das ja auch sehr gut, also wenn es so um Bandbreite geht zum Beispiel und andere Technologien. Also ich glaube, mit Fiber to the Basement waren wir in Deutschland wahrscheinlich ganz vorne mit dabei.
Naja, immer noch, oder? Also was ich den Breitbandbau an.
Und auch immer noch, ja. Diese Woche wurde gerade erst wieder gespülbohrt und es geht auch immer noch weiter bei uns. Aber bei anderen Sachen, wo wir halt ein bisschen mehr Abhängigkeiten haben, sieht es leider nicht ganz so gut aus. Und eine davon ist IPv6.
Ja, und zwar kriegen wir ja unsere IP-Netze von der Uni gestellt. Und das heißt, wir können auch nur in Zusammenarbeit mit der Uni beim Deutschen Forschungsnetz ein V6-Netz beantragen. Und leider geht das eher nicht vorwärts.
Darf ich noch mal ganz naiv dazwischen werfen, was ist IPv6 und IPv4 unterscheidet?
Das IPv4-Protokoll hat einfach nicht genug Adressen, um es kurz zu machen. Also es gibt nicht genug Adressen, um alle Geräte, die es mittlerweile heute schon gibt, zu adressieren, dass man die global verfügbar hat. Deswegen hat man ja oft halt Heimnetze, also eigentlich immer, die dann auf eine externe IP genattet werden, dass man halt, wenn man halt bei irgendjemandem im Heimnetz ist, im WLAN, dann haben ja alle nach außen hin dieselbe IP. Und das hat man schon relativ früh gesehen, das zeichnet sich relativ früh ab, dass es nicht reichen würde. Und deswegen hat man dann IPv6 gedraftet. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die da unschön sind. Zum Beispiel kann der IPv4-Header unterschiedliche Längen haben, was halt irgendwie ziemlich uncool ist, wenn man den parsen möchte. Das hat man zum Beispiel auch im V6-Header dann nicht mehr gemacht, dass der halt immer eine feste Länge hat. Und dann hat man noch irgendwie Zusatzheader, wenn noch irgendwie Optionen dazu kommen. Aber das Hauptproblem ist halt, dass es nicht genug Adressen für alle gibt. Und das löst halt IPv6.
Ja, also IPv6 bringt noch eine ganze lange Liste an anderen Verbesserungen. Also ich finde, diese Adressgeschichte allein mit den Adressräumen wird dem eigentlich immer nicht so ganz
gerecht. Nicht so gerecht, aber das ist das Problem, was man am akutesten im Moment mit V4
genau
hat.
Fällt mir gerade ein, diese Woche gab es auch gerade die, oder letzte Woche gab es die Meldung kam rum, dass jetzt die europäische Vergabeorganisation für Adressraum halt ihre letzte eigentliche Zuteilung erschöpft hat. Das Last/8, das war, glaube ich, 185/8 oder so.
Ist der schon komplett verteilt? Ich dachte, der sei noch.
Der ist jetzt komplett raus, okay, vor ein paar Tagen. Und jetzt gibt's nur noch Adressen, die halt irgendwie nach Firmenpleiten oder so wieder eingesammelt wurden.
Restbestände,
ja. Das war nochmal so eine Schlagzeile. Also es geht wirklich. Sie hoffen, glaube ich, dass sie jetzt mit den verschärften Vergaberichtlinien und mit diesen Restbeständen noch so, glaube ich, noch so 2,5-3 Jahre hinkommen. Aber es ist wirklich, also gerade wenn man halt eine neue Firma gründet, man will die nächste Telekom werden oder so, hat man halt mit IPv4 einfach keine Chance mehr, da sich irgendwie reinzukaufen.
Man kann sich quasi irgendwie aussuchen, ob man jetzt eine IPv4 oder IPv6 Adresse möchte oder also geistern die dann parallel im Netz rum oder wie?
Man kann beides, also die ich weiß gerade nicht den Namen für die Organisation, die die verteilt, aber es ist eine Genossenschaft, bei der man
RIPE NCC.
Genau. Bei der man Mitglied wird und dadurch, dass man Mitglied ist, hat man Anrecht auf ein IP-Netz. Es sind, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch, also
1/22.024 Adressen.
Wenn man halt irgendwie jetzt ein Internetprovider werden möchte, dann ist das halt, das reicht überhaupt nicht.
Ja, okay, gut.
Da kriegt man fast seine eigene Infrastruktur noch nicht mal mit abgedeckt. Bei V6-Netzen ist es halt überhaupt kein Problem, da auch genug Adressen zu kriegen.
Aber noch kurz zu deiner Frage, also das ist kein Entweder-Oder. Jedes moderne Gerät, was man jetzt kaufen kann, spricht beides. Also jeder Router oder so, den man halt da an der Stelle braucht, jede Netzwerkkarte oder so, unterstützt auf jeden Fall beides. Also es ist, bis jetzt war es oft so, dass man dann halt ja auch beides betrieben hat. Das nennt man dann Dual Stack, einfach für, ja, zwei Sachen halt. Wobei ich jetzt auch langsam schon gesehen habe, dass langsam auch IPv6-only durchaus relevanter wird und in manchen Kontexten sich schon gut umsetzen lässt. Also es gibt da einen ganz großen Zoo von Übergangs- und Adaptertechnologien. Haben die nicht mal in dem 4 Stunden RFC-Podcast irgendwie erschöpfend sich angucken können? Also noch, ich weiß nicht, ob sie das haben sie es überhaupt.
Sie haben darüber geredet.
Und so haben sie angeschaut. Ja, aber das waren ja bei Weitem noch nicht alle, die es da so gibt. Das ist halt nochmal eine ganz lange Geschichte. Da sollte man eher da reinhören. Genau. Ja, wir stehen halt vor dem Problem, dass das auf mehreren Ebenen bei uns halt noch nicht möglich ist, das halt anzubieten.
Also im Sinne von, dass unsere Adressen IPv6 sind oder?
Dass wir für unsere Mitglieder IPv6-Konnektivität herstellen können. Weil das Problem ist halt dann tendenziell, dass wir halt, jetzt gibt es halt noch so Restbestände, aber es wird dann irgendwann der Tag kommen, wo du im Zweifelsfall tatsächlich auch halt Angebote im Netz irgendwie halt nur noch per IPv6 erreichen können wirst. So. Da wollen wir auf jeden Fall hin, als globale Community, sag ich mal. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dann natürlich auch für die Endnutzer-Konnektivität herzustellen. Das hat ja auch, wir wollen ja auch fördern, dass die Leute auch selbst Dienste anbieten können. Und das ist ja jetzt auch schon totale Pein. Also ich leide da ja auch selber drunter, dass ich halt eine IPv4-Adresse habe. Bis vor kurzem musste ich halt zumindest, und da musste ich halt, hinter der musste ich ja leben mit all meinen Geräten in meinem Zimmer, und dahinter hatte ich auch meinen Server, und in meinem Server habe ich verschiedene Dienste, die ich dann, und das musste ich halt alles irgendwie hinter dieser einen IP-Adresse verstecken. Das ist halt auch wirklich, hat halt ganz praktische Konsequenzen. Genau. Ja, wir haben einmal das Problem, dass wir halt Netz beantragen müssen, was bei uns halt ein bisschen komplizierter ist, weil wir jetzt nicht RIPE-Mitglied sind und auch die Uni ist nicht RIPE-Mitglied, sondern halt das läuft dann über das deutsche Forschungsnetz. Das muss man halt machen, und dann ist auch einfach das Problem, dass das Netz der TU Dresden halt darauf noch nicht vorbereitet ist, soweit ich weiß, und das auch noch ein bisschen dauert, weil es bei denen tatsächlich wohl an manchen Stellen sogar noch an der Hardware tatsächlich hängt.
Aha.
Das wäre schon mal fast besser geworden, aber dann gab es irgendwie einen Blitzschlag und dann konnte das eine Gerät doch nicht da eingebaut werden, wo es hätte eingebaut werden sollen, und dann hat sich das wieder um ein paar Jahre rausgeschoben. Ja, ist aber auf jeden Fall ein Thema, an dem wir auch als Studentennetz halt, glaube ich, weiter dran sind. Gibt da immer mal ein paar junge Leute, die sich dann auch nicht zu doof sind, irgendwie ein bisschen nachzuhaken beim ZDH und so. Als wenn man halt länger dabei ist, wird das halt irgendwann ein bisschen ermüdend, aber ja. Genau. Wobei ich habe dann halt letztens diesen Podcast gehört und dann habe ich mir mal ein Herz gefasst, weil es gibt halt Tunneltechnologien, mit denen man das angehen kann. Es gibt tatsächlich kostenlose Anbieter, die einem so Tunnel-Konnektivität anbieten. Und das habe ich dann, der Anbieter, den man da so kennt, ist Hurricane Electric, tunnelbroker.net. Da kann man sich einfach anmelden und sich erstmal for free 5 Tunnel klicken. Ich brauchte jetzt auch nur 2. Da kriegt man dann halt auch sofort ein IPv6-Netz dazu, unter dem man dann, da kann man, also per Default kriegt man gleich ein /64, nennt man das. Das sind, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht wieder verrechnen, 4 Milliarden Quadratadressen oder irgendwie sowas.
Ja, ein paar Mal das aktuelle Internet.
Auf jeden Fall mehr, als ich
in meinem Zimmer jemals
reinstopfen können werde. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Ich habe einen OpenWRT-Router, da war es tatsächlich mit Copy-Pasten von Config erledigt. Das geht erstaunlich gut. Kann ich jedem, der da ein bisschen interessiert dran ist und vielleicht auch drunter leidet, dass es halt bei uns noch nicht geht, auf jeden Fall mal empfehlen. Einzige wirklich negatives Erlebnis war dann, dass Netflix mich dann rausgeschmissen hat, weil die mögen ja das nicht, wenn man Proxys benutzt, und ich bin dann halt in Frankfurt aus dem Tunnelserver rausgefallen mit meiner Verbindung. Dann lassen die einen nicht mehr streamen. Jetzt muss ich immer vor jeder neuen Folge kurz meine IPv6-Adresse löschen und dann und schnell auf Start klicken, bevor das nächste Router-Advertisement kommt. Ist aber erträglich, muss ich sagen.
Hey, kannst du dir nicht eine Route setzen, die halt...
Ja, ich könnte natürlich auch noch... Wie gesagt, ich habe das erst am letzten Sonntag gebaut, deshalb
ja, ist okay.
Noch, genau, und ich habe es auch für meinen Server auch ausgerollt. Das ist auch noch nicht in der finalen Konfiguration, weil man muss sich doch... Also wenn man halt komplett nur in V4 aufgewachsen ist, jetzt erstmal doch auf ein paar Neuigkeiten einstellen. Aber genau, hört mal in diesen Podcast rein, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da bekommen wir auch schon viele gute praktische Tipps mit an die Hand gegeben, weil es halt auch Leute sind, die da zum Teil sehr viel Berufserfahrung haben in dem Feld und das seit Jahren praktisch einsetzen.
Runterbeten können.
Genau.
Okay, dann habe ich da jetzt zumindest mehr Einblick als vorher und fühle mich nicht immer ganz so dumm, wenn ihr darüber redet. Dann wollen wir natürlich unseren Gast Simon noch ein bisschen löchern, denn der hat zumindest etwas mehr Ahnung als ich auf jeden Fall von NAT.
Genau, das wurde ja eben schon mal angesprochen. Dadurch, dass wir halt nur V4-Netze haben, muss jeder, also in der Regel schafft sich ja jeder Nutzer bei uns irgendwie einen kleinen WLAN-AP an und der übernimmt das NAT für einen. Das heißt, jeder Nutzer hat eine statische IP und hat dann der WLAN-Router strahlt ein Netz aus, und das sind dann private Adressen, die nicht im Internet frei verfügbar sind. Das heißt, die müssen erstmal übersetzt werden, wenn die rausgehen ins Internet, auf diese externe IP. Und das ist, nennt man Network Address Translation, kurz NAT. Und wir planen ja jetzt auch WLAN auszurollen. Und da haben wir das Problem, dass wir nicht genug IPs für alle haben. Wir haben ja nur pro Nutzer eine IP, die wir vergeben können, und deswegen müssen wir das NAT selber machen, weil wir das WLAN jetzt auch machen. Das heißt,
kurzer Einwurf dazu, dass jetzt kein, dass mit diesem eine IP-Adresse pro Mitglied oder so ist tatsächlich jetzt kein technisches Kriterium bei uns, sondern ist einfach die Zuteilung, die wir von der TU Dresden bekommen an
genau.
der Stelle.
Nur mehr, so. Mehr Adressen haben wir einfach nicht.
Genau.
Und dadurch, dass wir halt das WLAN machen, müssen wir dann auch die Network Address Translation machen. Was bedeutet, dass wir dafür relativ große Server angeschafft haben, denn wenn man das halt für perspektivisch mal irgendwie 6000 Menschen machen möchte, dann erzeugt das dann durchaus relativ viel Last. Und zwar, wenn man rausgeht, ist es relativ einfach, also jedes Paket, was quasi nach draußen geschickt werden soll, wird muss man zuerst eine Zuordnung machen, auf welcher IP wird es denn jetzt genattet. Und wenn es dann zurückkommt, muss man ein entsprechendes Paket auch wieder matchen, um es auf die richtige private Adresse wieder zurück zu adressieren. Man muss relativ große Tabellen halten, wer jetzt welche Connection über welche IP auf hat. Weil sonst kann man diese Adressen am Ende nicht zurück übersetzen. Und damit man das dann auch noch einigermaßen verfügbar hält. Also wenn jetzt ein Server ausfällt, würde das ganze System nicht mehr funktionieren. Deswegen braucht man auf jeden Fall mindestens zwei, dass man halt ein Backup hat, falls der erste Server ausfällt. Vielleicht erstmal zum groben Aufbau fragen oder bin ich gerade zu schnell?
Ich bin mit dem Projekt schon länger vertraut. Ich habe damals auch die Server mitgekauft, deshalb.
Also bis jetzt komme ich noch ganz gut klar. Ja. Ich habe zumindest, ich bin schon begeistert, dass du schon im zweiten Satz gesagt hast, was NAT überhaupt ist. Das wäre schon meine erste Frage gewesen. Aber hat sich ja direkt erledigt.
Okay. Und was wir uns halt in dem Projekt angeguckt haben, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Und wir haben halt, wir setzen halt bei all unseren Servern Linux ein. Und da gibt es zum einen IP-Tables und NF-Tables. Zu IP-Tables ist eigentlich, benutzt man das, um Firewalls zu bauen. Das heißt, man hat Regeln, welcher Traffic durchgehen darf und welcher nicht. Das macht man zum Beispiel anhand von Ports, anhand von Adressen, anhand von Interfaces, wo es reingeht. Und darüber bestimmt man, ob Sachen gedroppt werden. Und man kann halt darüber auch NAT konfigurieren. Und da legt man sich halt Regeln an, welches interne Netz auf welche IP genattet wird, also übersetzt wird. In unserem Fall wird das halt irgendwann relativ groß und in unserer Vorstellung ist es so, dass irgendwann jeder Nutzer bei uns ein eigenes internes /24 bekommt. Dafür gibt es sogar von der vorgesehen einen Adressbereich in IPv4, das Carrier Grade NAT, das ist 164.00/16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dieser Netzbereich ist dafür vorgesehen, dass man damit halt die internen Netze, dass man darin die internen Netze organisiert, die man dann nachher auf die externen IPs nattet. Und wir werden es wahrscheinlich so bauen, dass halt jeder Nutzer ein /24 bekommt, also 256 Adressen, die er zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man versucht, mehr als 256 Geräte anzumelden über seinen Account, dann wird das nicht mehr gehen, weil dann haben wir auch schlichtweg keine internen Adressen mehr, die wir vergeben können.
Noch mehr so IPv4-Probleme.
Ja, genau. Mit V6 wird das viel schöner, da hätte man so viele Adressen, das würde man einfach nicht schaffen. Da müsste man auch kein NAT machen. Tatsächlich ist das auch ein Grund, warum IPv6 ziemlich cool wäre, dann möchte man zum Beispiel diese Kisten, die dazwischen stehen und die Übersetzung machen, nicht. Und wir haben uns halt in einem kleinen Projekt dann angeguckt, welche Technologie für diese Übersetzung geeignet ist und haben uns dann am Ende für NF-Tables entschieden, was das IP-Tables-Tool ist schon zwar sehr mächtig und auch sehr weit verbreitet, es hat aber auch einiges an Nachteil. Zum Beispiel ist IP-Tables selbst nur für V4 gedacht. Es gibt dann nochmal IP6-Tables und irgendwie nochmal was für Layer 2 und hast du nicht gesehen. Es gibt irgendwie da mehrere Tools, die alle relativ ähnlich sind. Und wir haben uns dann für NF-Tables entschieden, weil es halt diese ganzen Tools in einem vereint und zum einen auch noch netter konfigurierbar ist. Diese Adressübersetzung wird in Linux im Kernel gemacht. Dazu gibt es verschiedene Kernel-Module, die halt diese Übersetzung machen und dann diese State-Tabelle, die Contract-Table halten.
Das ist die Liste der Verbindungen,
die genau, bestehen. Genau, das ist die Liste der Verbindungen, die bestehen.
Und also die aktuell bestehen.
Die aktuell bestehen, Moment. Genau. Die haben irgendwann ein Timeout und werden irgendwann wieder weggeschmissen. Da muss man auch drauf achten. Da hatten wir auch ein bisschen Probleme, da gleich noch mehr zu. Was man halt auch gucken muss, da wir halt dann irgendwie 6000 Netze haben, wäre es ziemlich unpraktisch, wenn das Tool dann anfängt, okay, erstes Netz, das ist es nicht, nächstes Netz. Also man muss ein Matching machen, dass man halt auf die richtige Regel kommt in diesem Regelwerk, was dann sagt, okay, ja, du übersetzt das jetzt auf diese externe Adresse. Und das idealerweise baut man sich da halt zum Beispiel einen Baum auf, damit man möglichst schnell an der richtigen Adresse ist. Binärbaum, geht es, glaube ich, zu weit. Ja, naja, auf jeden Fall versucht man möglichst schnell die richtige Adresse auszuwählen. Dazu hatten wir uns auch schon erst selbst was überlegt, aber dann selbst gemerkt, dass zum Beispiel NFTables einem sogenannte Maps anbietet, wo man halt relativ schnell und ohne großen Aufwand am Ende auch so einen Baum konfiguriert, dass man halt schnell die richtige Adresse auswählt. Und das erste Mal, wenn man eine neue Verbindung von innen nach außen aufbaut, dann läuft man halt diesen Baum ab, sucht die entsprechende Regel, macht die Übersetzung und dann wird in der Contract Table ein Eintrag eingelegt. Und von da an passiert das NAT nur noch über diese State Table. Das heißt,
also was ist, also Contract Tables sind die aktuellen Verbindungen?
Sind die aktuellen Verbindungen.
Und State Table ist?
Das ist die Contract Table. Das meinte ich damit, sorry. Das
okay. Ist dasselbe, ist nur ein Synonym.
Okay. Ich habe jetzt nur gerade einen anderen Namen benutzt. Also das erste Mal läuft man halt durch dieses Regelwerk, wie übersetzt wird. Und danach hat man einfach eine feste Verbindung und darauf wird jedes Paket dann nur noch gematcht, das dann jetzt rausgeht. Wir sind zum Beispiel in das Problem reingelaufen, dass diese Tabelle sehr, sehr schnell vollläuft, wenn man nicht aufpasst. Wenn nämlich irgendjemand hingeht und einfach die ganze Zeit neue Verbindungen aufmacht, zum Beispiel indem er halt bei irgendeinem Server alle Ports mal durchprobiert, weil für jeden Port wird eine neue Verbindung aufgemacht, dann läuft diese Tabelle sehr schnell voll. Wir haben sehr große Server angeschafft, die dann fröhlich mit 50 Threads irgendwie in diese Tabelle schreiben, sie alle so sehr schnell voll machen. Und wir mussten feststellen, diese Tabelle wird nur von einem Thread aufgeräumt, was am Ende dafür sorgt, dass das Ganze sehr schnell damit endet, dass nichts mehr geht. Man kann auch diesen Server dann nicht mehr bedienen, weil halt einfach alles ruckelt und nichts mehr passiert. Da muss man sich zum Beispiel auch Regeln überlegen, dass nicht jeder irgendwie tausende neue Verbindungen aufmachen kann, weil sonst läuft halt einfach diese Tabelle über. Das heißt,
also man kann nicht die Tabelle erweitern, aber man kann verhindern, dass jemand zu viele Einträge in die Tabelle schreibt.
Ja, man hat halt einfach keinen Speicher mehr, um diese Tabelle zu halten.
Okay.
Also wir haben jetzt, glaube ich, schon 64 Gigabyte Hauptspeicher in dem.
Nee. Also wir haben einfach bis jetzt noch nicht gekauft.
Aber ich glaube, es waren mindestens 16 Gigabyte drin.
Ja, ja.
Und das ist halt, der Hauptspeicher ist sonst übergelaufen, nur mit dieser Tabelle. Da war nichts anderes groß im Hauptspeicher, was Probleme gemacht hätte. Und da muss man dann zum Beispiel aufpassen, dass man halt, dass man nicht erlaubt, dass jeder ewig viel in diese Tabelle reinschreibt. Und dann gibt es noch andere Optimierungssachen, auf die man achten muss. Zum Beispiel werden eingehende Pakete werden erstmal in der Warteschlange gehalten und werden dann in einem verarbeitet. Und sie werden halt einem Kern, also so ein großer Server hat ja mehr als einen Kern, sondern heutzutage relativ viele, und werden halt einem Kern zugeordnet, der es verarbeitet. Und in der Regel wird da auch zum Beispiel ein Matching gemacht, welcher Kern am wahrscheinlichsten der richtige ist, um dieses Paket jetzt zu verarbeiten. Das kann man zum Beispiel für, wenn man nur NAT macht, auch ausmachen, weil halt alle in dieselbe Tabelle schreiben und alle auf dieselbe Tabelle zugreifen. Das heißt, alle Kerne sind an der Stelle richtig. Das kann man dann zum Beispiel ausmachen. Ein anderes Problem, in das wir reingelaufen sind, ist, dass durch dieses Matching teilweise auch die Netzwerkkarten abgeschmiert sind. Also wir haben dann Lasttests gemacht, indem wir halt sehr viele Verbindungen aufgebaut haben. Und dann sind uns hin und wieder die Netzwerkkarten ausgestiegen, was unter anderem den Effekt hatten, dass wir haben halt den Test gemacht und dann ist die Netzwerkkarte ausgestiegen und dann war die Route weg. Das heißt, danach hat der Linux-Kernel geguckt, okay, ich habe jetzt hier ein Paket, die Route ist weg, wo schicke ich das jetzt hin? Ah ja, ich habe ja noch eine Default-Route, das war auch noch ein Server von uns. Den haben wir dann ein ganz klein bisschen gededost.
Ja, das hat Lukas hier schon mal erzählt.
Ah, das wurde
schon mal. Vor zwei Folgen hier.
Genau.
Zu Besuch war.
Ja, genau. Ich glaube, Lukas hatte noch erzählt, dass es sehr viel Traffic war, was gar nicht stimmt. Das waren halt irgendwie nur ein paar Mbit. Aber dadurch, dass wir halt immer neue Verbindungen aufgebaut haben, hat er halt sehr viel Ressourcen vom Server ausgelastet. Also man muss gar nicht, um irgendwie einen Server lahmzulegen, ganz viel Traffic schicken, kann man auch machen, ist aber halt irgendwie langweilig, sondern in der Regel versucht man in einem cleveren DDoS, versucht man die Ressourcen des Servers irgendwie auszunutzen, ohne sich selbst viel Aufwand zu machen. Tatsächlich, der Server, den wir da gedDoS hatten, der hat nämlich auch NAT gemacht und der ist dann halt auch genau in diesem Traffic gestorben. Das ist halt ja, unpraktisch gewesen. Ja. Wo wir gerade beim Testen waren, tatsächlich ist eins der größten Probleme, was wir hatten, waren irgendwie sinnvollen, diese Geräte zu testen. Weil wir wollten das ja irgendwie, dass es mal irgendwann für 6000 Nutzer funktioniert und da war die Frage, okay, wie testet man das überhaupt, wenn man da jetzt irgendwie zwei Raspberries davor hängt, die mal irgendwie ein bisschen Traffic durchschicken, ist das irgendwie, naja, ist das nicht sonderlich aussagekräftig. Ein anderes, haben uns halt viele zum Beispiel Paketgeneratoren angeguckt. Da hat man aber oft das Problem, die sind darauf ausgelegt, dass man Traffic nur an eine Seite durchschickt. Das Problem bei NAT ist, dass es immer wichtig ist, dass der Traffic einmal durchgeht und dann auch wieder zurückkommt und auf das richtige Ergebnis genattet wird. Weil das auch viel damit zu tun hat, ob jetzt die Einträge in der State Table gelöscht werden oder nicht, ob die halten bleiben. Und da muss man sich halt sehr genau überlegen, wie man diesen Traffic aufbaut, dass der dann auch zurückgeschickt wird zum einen. Und dass man zum anderen Traffic hat, der auch repräsentativ ist für das Netz, was man am Ende betreibt. Wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, ja, wir schicken, wir machen ganz viel Bandbreite. Wir haben auch mal mit ganz viel Bandbreite durch das NAT-Gateway geschaut, das hat es überhaupt nicht gejuckt. Das waren irgendwie drei Verbindungen, die es aufgemacht hat. Mhm. Da ging halt irgendwie 10 Gigabit drüber.
Ja, also aber, genau, um das mal kurz einzuordnen, die Server haben halt, glaube ich, alle, die beiden Server haben jeweils 4x10 Gigabit an Netzwerkkapazitäten, also das ist nach wie vor ein Vielfaches unserer Verbindungsgeschwindigkeit zur Universität, also das ist
ja,
die reine Bandbreite ist da, glaube ich, überhaupt nicht das Problem.
Das reicht auf jeden Fall noch ein bisschen und ja, man muss halt das zu generieren, ist tatsächlich gar nicht einfach und wir haben da ein bisschen irgendwie rumgetrickst, dass wir halt und haben uns halt angeguckt, was ist so der Traffic, der uns am meisten Probleme machen wird. Und dabei ist halt dann zum Beispiel aufgefallen, dass diese State Tables überlaufen. Und was anderes, was man machen muss, ist, wenn man, wir haben ja zwei Server und die sind jeweils immer Backup für den anderen, dass man die Einträge von dieser State Table zwischen den beiden Servern synchronisieren muss. Und das muss auch relativ schnell geschehen. Denn wenn, also wie es im Moment noch geplant ist, ist die Frage, ob sich es am Ende auch wirklich so umsetzen lässt, dass der Traffic über den einen Server rausgehen kann und über den anderen Server wieder reinkommt. Und damit das klappen kann, muss der State der Tabelle in der Zwischenzeit synchronisiert worden sein. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Weil ansonsten ist die Regel nicht da und dann sagt der Server, nee, kenne ich nicht, schmeiß ich weg. Das ist jetzt, das Ganze ist noch nicht ausgerollt und muss auch noch weitere Tests geben, ob das dann am Ende auch so funktioniert. Mhm. Was man im Zweifel am Ende immer noch machen kann, ist, dass man halt die IP-Adressbereiche aufteilt und sagt, okay, Server A macht den ersten Teil, Server B macht den zweiten Teil und sie sind jeweils nochmal Backup für den anderen. Das heißt, wenn einer ausfällt, macht er halt alles. Und ja.
Da würde man aber zumindest die aktuellen Verbindungen dann auch verlieren.
Die werden immer noch synchronisiert.
Ach so, okay.
Aber dieser Fall, dass man halt über den einen Server rausschickt und über den anderen rein, das würde man dann halt nicht machen, weil das ist dann asymmetrisches Routing und das, zumindest wenn man dem RFC-Podcast glauben darf, macht das durchaus Probleme. Wir probieren es mal aus und wenn es nicht klappt, haben wir noch eine andere Lösung.
Das, genau.
Ja.
Geht ja bei uns auch immer ums Ausprobieren.
Genau.
Man könnte sich jetzt nämlich vielleicht noch fragen, naja, also dieses Problem haben ja auch alle Mobilfunkanbieter, was weiß ich, alle möglichen Leute, da gibt es doch bestimmt was Fertiges. Ja, man könnte das auch einfach kaufen.
Das wäre ja langweilig.
Aber wäre das langweilig und für langweiliges Zeug machen wir das hier nicht. Und außerdem würde es so, also ich schätze mal, mindestens eine Größenordnung mehr Geld kosten. Ja. Da kommt man jetzt mit so einem selbstgebauten Linux-Server ist auf jeden Fall, also mir fällt gar nicht was viel günstigeres ein, wie man das lösen könnte. Da ist man auf jeden Fall hier für unsere begrenzten Mittel auch sehr gut dabei.
Und was wir tatsächlich noch gemacht haben, wir haben das Ganze als Projekt an der Uni gemacht und haben damit eine Lehrveranstaltung erschlagen. Also ein Komplexpraktikum bei uns im Informatikstudium. Also die AG kann auch durchaus hin und wieder helfen, die Studiendauer zu verringern, nicht nur zu verlängern.
Nützlich. Ja. Genau, da arbeiten wir auch, haben wir letztes Semester generell sehr, sehr erfolgreich auch mit den verschiedenen Lehrstühlen zusammengearbeitet. Da geht immer mal was. Ja, genau, ist ein großes Thema. Das wird dann auch nochmal so das ein oder andere Nachbeben, denke ich, mit sich bringen, wenn wir das nach und nach in Produktion nehmen. Das ganze System hat aber halt auch natürlich viele Vorteile für die Leute. Auch nicht nur im WLAN, sondern ja auch im Kabelnetz kann man dann halt einfach eine simple Switch sich ins Zimmer hängen, wenn man mehrere Geräte haben will oder so. Und das ist halt ist ein billigeres Gerät, ein Gerät, was weniger potenzielle Sicherheitslücken bietet. Eine simple Switch, da muss man einfach gar keine Sicherheitsupdates fürs machen, weil einfach
ja, und
es gar keine Angriffsfläche gibt. Das ist halt, das hat verschiedenste Vorteile, denke ich, für uns.
Perspektivisch dann halt auch gar kein Gerät mehr, sobald dann irgendwie WLAN in dem Wohnheim ausgebaut wurde.
Ja, das dann auch noch. Genau. Ja, ein bisschen, aber ich würde noch einen kurzen Aufruf dazu ranhängen, nämlich weil was uns aktuell auch noch so ein bisschen fehlt, ist die softwareseitige Einbindung des Ganzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir auch immer ermöglichen wollen, dass die Leute selbst Dienste anbieten. Das ist halt hinter so einem NAT immer eher schlecht, weil das immer darauf basiert, dass es erst eine ausgehende Pakete gibt, die so eine Verbindung etablieren. Das heißt, wenn sich jemand neu von draußen meldet bei meinem Server, kommt er gar nicht da an, weil das NAT-Gateway weiß nicht, was es damit machen soll und lässt es einfach fallen. Deshalb brauchen wir da zum Beispiel auch eine Konfigurationsmöglichkeit für unsere Mitglieder, sich halt, das nennt man dann Port-Forwardings, einzurichten, halt ihre Dienste weiterhin erreichbar zu machen in so einem genatteten Netz. Falls da jemand Interesse dran hat, wir suchen immer gerade nach Python-Programmierern in dem Gebiet, gibt's ja auch unsere Projekte auf GitHub dazu tatsächlich, kann man mal reingucken. Ich denke, da werden dann demnächst die ersten Issues und Pull-Requests in die Richtung hoffentlich aufgehen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein entspanntes Projekt, um mal ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln.
Ja, gerade weil es auch sehr viele Ebenen, finde ich, berührt nochmal. Also weil es bei uns dann auch wirklich von Nutzerinterface, in der die halt irgendwelche Regeln anlegen können, durch die Datenbanken, in denen sowas erfasst werden muss, bis runter in die Netzwerkebene geht, wo sowas dann auch umgesetzt werden muss.
Genau, das muss dann ja auch noch an die NAT-Gateways geschickt werden, in Regeln umgesetzt werden für NF-Tables und dann auch noch synchronisiert werden zwischen den Kisten.
Genau.
Ich bin auf jeden Fall positiv oder überhaupt generell überrascht, wie tief und komplex das Thema ist. Für mich war es immer sehr abstrakt, aber gut zu wissen, dass das so vielfältig ist.
Ja. Genau. Ich denke, da sind wir schon ganz schön in die Tiefe gegangen. Wir erreichen auch langsam unsere gewöhnte Sendungszeit. Ein Schmankerl habe ich noch zu erzählen, glaube ich. Vielleicht hat man es auch auf Twitter gesehen, und zwar fand ich ganz witzig. Potenziell von unseren Hörern werden sich die wenigsten so richtig an den Year 2K-Bug erinnern oder an die Panik, die damit einherging.
Den Namen hatte ich davor auch tatsächlich noch nie gehört.
Ja, also genau, auch selbst ich war dafür natürlich auch zu jung. Das war halt halt Ende der 90er die Befürchtung, dass halt Computersysteme, die begründete Befürchtung, dass halt Computersysteme auf verschiedene Art halt nicht damit klarkommen werden, wenn dann das von 1999 auf 2000 wechselt, das Jahr, weil dann ja halt hinten die 99 wieder vorspringt auf 00 und das halt auf verschiedenste Weise natürlich Probleme machen kann, wenn da man sich softwareseitig nicht ordentlich drauf vorbereitet hat.
Wenn man schlecht programmiert hat, um es genau zu sagen.
Ja.
Wenn man halt dann irgendwie immer so am Ende kontrolliert, passt das?
Es hat da auf jeden Fall verschiedenste Implikationen. Es ist so ein bisschen so ein Hoax, der manchmal erzählt würde, dass es so irgendwie völlig unbegründete Panik gewesen wäre und so und dass ja gar nichts passiert sei. Es ist halt nicht viel passiert, weil sich halt wirklich ein Jahrzehnt lang drauf vorbereitet wurde oder zumindest mehrere Jahre vorher.
Es war ja absehbar, dass irgendwann das Jahr 2000
ja,
kommt.
Aber, ja, aber das ist halt, dass die IPv4-Adressen ausgehen, war halt auch seit
V6 ist 20 Jahre alt?
Bestimmt, auf jeden Fall 20 Jahre alt und siehst du, sind wir auch immer noch dran. Genau, die nächste Grenze in der Kategorie ist nämlich auch schon absehbar, nämlich das wird das Jahr 2038. Zu dem Zeitpunkt wird der 32-Bit-Wert, in dem so üblicherweise Zeitschritte in vielen technischen Systemen hochgezählt werden, seit dem Jahr 1970 überlaufen und dann zurückspringen auf das Jahr 1908, wenn ich mich nicht
1908? Ich, aber wenn der 1970
1902 oder sowas? Ja, das springt dann auf einen negativen Wert.
Ist es kein Unsigned-Value?
Ich glaube nicht.
Okay.
Okay, cool.
Kommt auch auf die konkrete Architektur an. Auf jeden Fall, das wird halt die nächste Grenze, die so in der Kategorie erreicht wird. Und wir haben vor kurzem, zumindest soweit ich es jetzt weiß, haben wir da im Studentennetz unseren ersten Bug aus dieser Kategorie erreicht. Denn wir haben jetzt 2018 und wir hatten so eine Storage Appliance, die bei jedem Booten sich für ihren internen Webserver so ein Zertifikat generiert hat. Und dieses Zertifikat wurde halt mit Parametern generiert, dass es 20 Jahre gültig sein soll. Wir haben jetzt 2018, 20 Jahre drauf sind wir in 2038 angekommen. Und dieses Datum ließ sich dann halt von der OpenSSL-Version da drauf, die hat es dann halt sich geweigert, das zu verarbeiten, weil es halt nicht mehr anständig kodierbar war, genau, weil es halt nicht mehr in der Zukunft liegt, dieses Datum dann. Und das hatte dann zur Folge, dass zum Glück ist diese Storage Appliance trotzdem gebootet, was man bei dem System, wir haben nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, kann man eigentlich froh sein, dass nicht das gesamte System wegen sowas ausgestiegen ist, aber zumindest der interne Webserver ist dann halt gar nicht mehr gestartet und die Konfigurationsoberfläche war nicht zu erreichen und so. Zum Glück hatten wir schon Root auf dem System und konnten das dann, behoben werden, indem da irgendein Parameter halt geändert wurde, aber ich fand es schon interessant, wie dicht solche Einschläge doch rücken können, auch wenn es sich erstmal nach einer langen Zeit anhört. Genau. Das war auf jeden Fall ganz augenöffnend. Und es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Also, weil das war jetzt so ein System, wo man halt noch ein SSH-Login drauf hatte und so und wir hatten da drauf Root, aber das ist alles nicht so ein Problem. Ich denke, da werden wir einiges erleben in 20 Jahren an Geräten, die
wobei die meisten Architekturen ja jetzt irgendwie 64-Bit werden. Mal gucken, wie viel da wirklich kommt.
Ja,
ne?
Wie das mit so Backwards Compatibility immer ist. So.
Ja, naja.
Ganz so schnell greift es halt nicht um sich. Das System, auf dem das jetzt passiert ist, war auch definitiv ein 64-Bit-System. Also ganz so einfach ist es halt nicht.
Ja.
Ja. Also noch so eine Sache aus der Kategorie. Lieber immer alles frühzeitig richtig machen, sonst müssen irgendwann spätere Generationen quälend aufräumen.
Aber ansonsten ist sowas Primitives wie eine Jahreszahl, über die man irgendwie überhaupt nicht nachdenkt normalerweise, so viele Probleme verursacht.
Ja. Ja, dieses nicht ganz zu Ende gedacht war damit heute dann so ein bisschen Thema der Sendung quasi, weil mit dem IPv4-Adressraum war das ja zum Beispiel auch so ein bisschen so.
Ja.
Aber sowas ist halt auch mal schwer vorherzusehen, was in...
Ich finde es auch sehr spannend, dass es halt irgendwie früher ein Typ war, der halt die Adressen verteilt hat. Der hat halt eine Liste, der wusste halt, wem er die verteilt hat und dann...
Ja.
Am Anfang wurden halt auch noch irgendwie /8 Blöcke rausgegeben, also 256. vom ganzen Adressraum.
Genau.
Hat man auch nicht so groß drüber nachgedacht, dass das
schwierig
nicht so lang reicht.
Ja.
Da wurde dann auch irgendwann, glaube ich, wurden Adressen zurückgefordert, weil war einfach zu viel.
Mhm. Aber manche Firmen freuen sich dann heute natürlich.
Ja, so die.
Wir profitieren ja auch davon. Die Unis waren auch früh dabei, haben zum Teil relativ unverhältnismäßige Zuteilungen bekommen. Also ich meine, hier die TU Dresden hat 2/16, das sind 130.000 Adressen. Ist eigentlich auch sehr großzügig, aber man kriegt das halt bei Weitem nicht, also man erreicht dann ja auch nur eine gewisse Vergabeeffizienz, wie das halt so ist.
Ja.
Dann in wenn der Mensch dazukommt.
Das glaube ich mittlerweile vor allem zum Beispiel China und Asien, wo es halt einfach nicht reicht, weil die halt spät mit angefangen haben und dann war halt schon nicht mehr so viel über.
Aber gut, bevor wir jetzt wieder komplett zu dem Thema zurückschwenken, denke ich, reicht es auch. Wir haben jetzt 100 Minuten rum. Das ist, glaube ich, eine gute Sendungszeit. Mehr als 2 Stunden kriege ich eh nicht durch Auphonic gejagt.
Ich habe auf jeden Fall wieder mal viel gelernt über Themen, von denen ich gar nicht dachte, dass sie wirklich so komplex sind, wie sie anscheinend trotzdem sind. Ich habe auch immer den Jahr 2000 Bug eher für so einen übertriebenen Weltverschwörungs-Hoax gehalten. So, nein, das Jahreszahlwechsel, wir werden alle sterben. Aber gut zu wissen, dass da wirklich zumindest ein bisschen was dran war.
Ja, genau. Gut, ich glaube, große Ankündigungen haben wir gar nicht zu machen. Mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts ein. Ansonsten, wir treffen uns ja alle Woche. Die Termine stehen auf der Website, falls ihr vorbeikommen wollt, kommt einfach bei uns im NOC vorbei.
Wie immer freuen wir uns auch über Themenvorschläge und Feedback. Oder wer interessiert ist, auch mal seine Welt mit uns zu teilen, kann sich auch gern bei uns melden.
Genau. Schreibt uns Kommentare auf der Website, auf Twitter. Facebook-Seite für die Sendung haben wir nicht. aus bewusster Entscheidung. Genau, aber ich denke, wir sind trotzdem gut zu erreichen. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wiedersehen.